Aus dem Buch Hiob möchte ich lesen, 1. Kapitel ab Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Verleumder kam mit in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Verleumder: Wo kommst du her? Und der Verleumder antwortete dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zu ihm: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, untadlich, wahrhaftig, gottesfürchtig, der sich fernhält von jeder bösen Tat. Und der Verleumder antwortete dem Herrn und sprach: Ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitztum hat sich ausgebreitet im Land. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht ins Angesicht von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zum Verleumder: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Verleumder ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. Wir danken dem Herrn für die Gnade seines Wortes. Wir sehen hier, Geschwister, es geht heute Abend darum, wo ist der Feind jetzt? Das ist ja eine berechtigte Frage. Hat er Zutritt zum Thron Gottes? Wir sehen hier, er hat ihn. Hat er ihn auch heute noch? Als dann der Verleumder, wir wollen das im Wort Gottes betrachten, als der Verleumder dann seine Freiheit ausgenutzt hat, dann kommt hier etwas Besonderes. Die Bestätigung dessen, was Gott dem Hiob, dem Verleumder, dem Satan vorgehalten hat. Denn Hiob sagte: Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Das war das Erste, was er machte. Er betete Gott an. Und er sprach: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt werde ich darin zurückkehren. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Das war seine Meinung. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und jetzt kommt der Satz. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Das ist das Geheimnis des Herzens von Hiob. Er war rein im Herzen und es gab kein Golgatha. Keine Wiedergeburt. Wir müssen das beachten. Und man sagt, durch das, was hier an Geld genannt wird, ist es also in jedem Fall vor dem Gesetz gewesen. Und nun geht es weiter. Und es geschah eines Tages, ich lese jetzt 2,1, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Verleumder kam mit in ihre Mitte, um sich vor den Herrn zu stellen. Und der Herr sprach zu dem Verleumder: Von woher kommst du? Und der Verleumder antwortete dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zu ihm: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, nicht böse, wahrhaftig, untadelig, gottesfürchtig, der sich fernhält von allem Schlechten. Und noch hält er fest an seiner was? Welches Zeugnis hat er hier? An seiner Vollkommenheit. wiewohl du mich wieder ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Und der Verleumder antwortete dem Herrn und sprach, Haut um Haut, ja, alles, was der Mensch hat, gibt er um sein Leben. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht ins Angesicht von dir lossagen wird. Und der Herr sprach zum Verleumder, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und dann lesen wir hier, als das geschehen ist und er dann in diesen Schmerzen lag, Geschwüre hatte und so weiter, und seine Frau sprach, hältst du noch fest, das ist das Zeugnis der Frau, hältst du noch fest an seiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb. Und er sprach zu ihr, du redest, wie eine der Törichten redet. Wir nahmen das Gute von Gott an, und die Beschwerden werden wir nicht auch annehmen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und das ist das, was Jakobus sagt. Der Jakobus sagt im dritten Kapitel, wir können das eben mal aufschlagen, Jakobus drittes Kapitel, da sagt er, wenn jemand, Vers 2, wenn jemand im Wort nicht fehlt, ist er ein vollkommener Mann. Und genau das ist das, was das Evangelium will. Wenn wir in 2. Korinther gehen, dann sehen wir, was das Evangelium eigentlich will. Nämlich, er sagt hier im letzten Kapitel, wir lesen das ja immer bei der Mahlfeier, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch vollkommen machen. Das ist das Maß des Evangeliums. Und wieso kann Gott so ein Maß anlegen? Durch die Gnade von Golgatha. Aus dem Grund kann er das. Sonst wäre das unmöglich. Denn er hat uns für immer vollendet, die geheiligt werden. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Er hat uns für immer vollendet, die geheiligt werden. Und das sehen wir hier bei Hiob. Wer die Vollkommenheit anstrebt, wer nicht im Wort fehlt, ist ein vollkommener Mann. Das ist nichts Großes für ein Gotteskind. Denn der Jesus kam, er hat ja nicht nur die Krankheit getragen, er hat nicht die Schmerzen auf sich genommen, das ist ja nicht das Einzige, was er hat. Er hat die Sünde weggenommen. Er hat die Sünde hinweggenommen, sagt das Evangelium. Als wir heute zusammen waren, wir hatten eine kleine Familienfeier, und dann sprachen wir über den Verleumder, wieso eigentlich der Heilige Geist den Satan Verleumder nennt. Er klagt uns in etwas an, was unberechtigt ist. Das ist die Verleumdung. Er sagt etwas, was nicht zutrifft. Und das habe ich eigentlich vorher gar nicht verstanden, wieso er Verleumder heißt. Wenn wir dann in die Offenbarung gehen, Geschwister, da können wir etwas sehen. Da sagt er in der Offenbarung, Kapitel 12. Ich lese den Vers 7. Und es geschah, Ein Krieg im Himmel. Michael und seine Engel führten Krieg gegen den Drachen. Und auch der Drache und seine Engel führten Krieg. Also es ist der Satan. Und sie waren nicht stark. Und es wurde ferner kein Ort für sie in dem Himmel gefunden. Dieses ferner heißt von jetzt an, denn, Vers 9, und geworfen wurde der Drache, der Große, die Schlange, die Alte, der sogenannte Verleumder und der Satan, der den ganzen Erdkreis irreführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine gewaltige Stimme, die im Himmel sprach: Jetzt kam die Rettung und die Kraft und das Königreich unseres Gottes und die Macht seines Christus heran, weil der Ankläger unserer Brüder hinabgeworfen wurde, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Seht ihr das? Das macht er. Und meine Überzeugung ist, das macht er auch jetzt. Heute macht er das. Und sie besiegten ihn durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und so liebten sie ihre Seele nicht bis zum Tod. Wir sehen also hier, der Feind hat auch jetzt Zutritt zum Thron Gottes. Er ist immer noch der Engel des Lichts. Wir sollen uns mal nicht vertun. Es sind Fürstentümer und Gewalten, sagt Paulus. Wenn wir das sehen, was Paulus da im Epheserbrief sagt, dann können wir merken, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Das ist Epheser, letztes Kapitel, muss das sein. Da sagt er hier in Kapitel 6, Vers 12, weil unser Ringkampf nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieses Zeitalters, gegen die Geister der Bosheit in den Himmel. Mit dem haben wir es zu tun. Und der hat Zutritt zum Thron Gottes. Und er verklagt uns, und deshalb brauchen wir einen hohen Priester, der nach der Ordnung Melchisedeks, weil es sonst keinen anderen Weg gab, hat Gott diesen wundersamen, herrlichen Plan gemacht. Es gab einen Melchisedek, der war Priester in Jerusalem, in Salem, und er hatte keinen Vater und keine Mutter, er hatte kein Geschlechtsregister. Und das hat Gott gemacht, weil der Herr Jesus ihn da an diese Stelle gesetzt hat, als hoher Priester eingesetzt hat, nach dem Eidschwur, nicht nach einem menschlichen Gesetz. Du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks in Ewigkeit. Und dieser Priester, dieser hohe Priester, er ist der, der uns vertritt am Thron Gottes. Er ist der, der den Verleumder als Lügner hinstellt, weil das ja sonst keiner kann. Wer kann das denn? Ich kann das nicht, du kannst das auch nicht. Es gibt sonst niemanden, der das kann. Und der Herr Jesus, er kann das, weil er hat die Beweise, dass er das kann. Denn er, der Verleumder, verleumdet die Brüder, nicht die Welt. Mit der Welt hat er gar nichts zu tun, die hat er sowieso im Griff. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Aber er interessiert sich für das Volk Gottes. Für uns interessiert er sich. Da will er uns bei Gott denunzieren und sagen: Guck dir das an, was der macht, was die macht. So kommt er. Hast du gesehen, was er macht? Und wenn das die Wahrheit ist, was soll Gott dann machen, der gerecht ist? Ja, liebe Geschwister, wenn das die Wahrheit ist, ist es denn die Wahrheit? Und nun passt auf. Hier kommt dieses große, wundersame Geheimnis und diese absolute Herrlichkeit der Erlösung von Golgatha. Er konnte hoher Priester werden, weil er gestorben ist. Sonst hätte er nicht hoher Priester werden können. Er wurde hoher Priester, weil er nicht mehr abhängig war von seiner Herkunft. Denn er kam ja aus Juda. Er war nicht in der Linie von Aaron. Aber dadurch, dass er gestorben ist, war er frei. Und alle, die mit ihm gestorben sind, sind frei und sind in derselben Lage wie auch der auferstandene Christus. Denn wir sind durch die Taufe mit ihm begraben und auferstanden zu neuem Leben. Und der Herr Jesus hat die Sünde was? Weggemacht. Das Gnadenwerk von Golgatha, das Blut Jesu Christi, hat die Sünde hinweggemacht, sagt das Evangelium. Ausgetilgt. Und deshalb kann der Herr Jesus sagen, Vater, ich habe die Sünde hinweggetan. Mein Blut hat die Sünde getilgt. Mein Bruder ist frei. Und dann sagt der Vater, Amen. So ist das. Sonst hätten wir keine Chance. Das müsst ihr wissen. Er kommt als hoher Priester, denn der hohe Priester vertritt immer zwischen Menschen und Gott. Und er kommt und stellt den Verleumder als Lügner dar, weil er das kann. Weil er die Sünde weggenommen hat und hat uns sündlos gemacht. Deshalb ist es ja so schlimm, Geschwister, wenn ein Bruder willentlich, wissentlich, absichtlich sündigt. Das ist eine Katastrophe. Da müssen wir sehr aufpassen. Manche sind da, vor allen Dingen die jungen Geschwister, sind da sehr leichtfertig. Sie denken, das eine und das andere, das sind so, wie man so sagt, Kavaliersdelikte. Das gibt es nicht, Geschwister. Sünde ist Sünde. Es gibt zwar Sünde zum Tod, da gibt es Unterschiede, aber der Verleumder fragt da nicht nach. Und das ist meine persönliche, manche Brüder denken da vielleicht anders drüber. Sie sind der Meinung, wenn das Erlösungswerk stattgefunden hat, ist der Teufel aus dem Himmel. Geschwister, vertut euch mal nicht. Er verklagt die Brüder Tag und Nacht, immer wieder aufs Neue. Wenn wir nicht in dieser Vollkommenheit, er konnte dem Hiob nichts, weil Hiob vollkommen war. Und wir sehen hier, es geht ja gar nicht um irgendwelche katastrophalen Sünden, es geht um das, was wir reden. Und das muss ich lernen, Geschwister. Das Herz zu haben wie Hiob, darauf zu achten, was meine Lippen und was meine Zunge macht. So ist das. Denn das Evangelium ist ja noch ein bisschen feiner als bei Hiob. Da möchte der Herr uns Gnade schenken. Heiligung, Geschwister, das hat nichts mit Trunkenheit zu tun und diesen Dingen. Heiligung ist etwas ganz Feines. Unbefleckt zu sein, vollkommen zu sein. Und ihr seht, dass das möglich ist. Sonst würde Gott nie so eine Last euch vollkommen machen. Gott könnte so eine, durch den Heiligen Geist eine solche Forderung nie stellen. Das wäre ja Unsinn, wenn es nicht zu erreichen wäre. Und wie ist es zu erreichen? In Christus. Wenn wir Glieder an seinem Leib sind, und wir nehmen von seinem Fleisch und Blut, dann sind wir Leib Christi und haben dasselbe Privileg wie Christus. Das Erlösungswerk stellt uns in die göttliche Stellung hinein und dann können wir vollkommen sein. So wie er ist, sind wir auf dieser Erde, in dieser Welt. Das ist das. Und wir dürfen und wir müssen aufpassen, wir sind ja die Fürstentümer und Gewalten dieser Weltbeherrscher. Wisst ihr, er lockt mich oder dich in eine Falle hinein. Und wenn er dann gesiegt hat, er ködert, das Wort Gottes sagt ja, er ködert uns. Wenn wir angebissen haben, dann zieht er. Und wenn die Begierde zugepackt hat und stattgefunden hat, ist sie vollendet. Und dann ist die Sünde perfekt. Ich muss also aufpassen, wenn er ködert, dass ich nicht zubeiße. Er ködert bei dir und bei mir immer. Das macht er jeden Tag. Unter Umständen auf viele Weisen. Aber das ist eben unsere Aufgabe, dass wir dann den Schild des Glaubens haben, dass wir dann die Waffenrüstung haben. Dafür ist das da. Weil er hört ja nicht auf. Er will uns ja in eine Falle haben, damit er uns verklagen kann. Und wenn wir dann mit ihm dieselbe Musik spielen und die Dinge dieser Welt kosten und uns daran ergötzen und die Begierde gehen lassen, Geschwister, dann wird es nicht gut. Man muss aufpassen. Man kann in dieser Sache zu weit gehen. Das sei dahingestellt, das sehen wir im Hebräerbrief. Wir gehen davon aus, dass es Paulus war, der es geschrieben hat, und er warnt davor. Und die Hebräer waren erfahrene Leute, das waren keine Kindlein im Glauben. Die hatten manches erfahren im Glauben. Die haben manches geopfert. Aber sie waren jetzt bedürftig, Milch zu nehmen. Und dann kamen sie in einem Zustand, wo sie nicht mehr so klar gesehen haben, wie das am Anfang war. Und das ist das, wisst ihr, Geschwister, als sie in Jerusalem waren, da sind ja diese Leute, die in Jerusalem waren, da waren sie geborgen. Die Apostel hatten ihren Dienst, die Gemeinde war zusammen, sie haben sich nur mit geistlichen Dingen beschäftigt. Da könnt ihr mir abnehmen. Denn sie haben die Häuser oder Länder verkauft und dann, davon haben sie gelebt. Sie waren permanent im Gottesdienst. Sie gingen zum Tempel, priesen den Herrn und haben Gottesdienste gefeiert. Sie haben dafür gesorgt, dass die Gemeinden entstanden, dass das Werk weiterging. Sie haben sich mit diesen Dingen beschäftigt, Geschwister. Aber als sie dann vertrieben wurden von Jerusalem, mussten sie ihren Mann stehen, alleine, in der Ferne. Zypern und so weiter. Sie gingen ja bis Kyrene und auch Antiochien. Und da entstanden ja neue Gemeinden. Aber ihr seht, in welche Situation man kommen kann. Es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Wir müssen da noch abwarten, Geschwister. Deshalb möchten wir gerüstet sein. Und der Feind, er kann ja warten. Auch der Feind ist geduldig. Wenn ihr das meint, nur Gott ist geduldig, der Feind ist auch geduldig. Er kann warten, er stellt uns eine Falle und wieder eine Falle. Und wenn wir nicht lernen, aufzupassen, dann tappen wir da rein. Wenn wir da reintappen, Geschwister, werden wir die Gnade von Golgatha erleben. Aber wenn wir nachher so frech sind und einfach laufen und da rein wollen, dass uns das nichts mehr ausmacht, und da muss man aufpassen. Und deshalb sage ich den jungen Geschwistern, ihr müsst aufpassen, wo ihr hingeht. Ihr müsst aufpassen, mit wem ihr umgeht. Das ist nicht egal. Die reißen euch runter und die ziehen euch in die Sünde. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, weil das ist ihr Leben. Und der Feind benutzt sie. Und manche sind so töricht, sie merken das überhaupt nicht. Ja, ich bin alleine und bin immer alleine und bin alleine. Ja, Geschwister, dann sollte man ins Gefängnis gehen, dann ist man auch alleine und dann kriegt man sein Frühstück und sein Mittag und sein Abend und dann hat man wenigstens dann seine Ruhe. Wir haben ja tausende Geschwister, die so behandelt werden, die im Arbeitslager im Gefängnis sind. Und die beschweren sich nicht. Die schreiben, bitte betet für uns, dass wir das durchhalten. Die kriegen ja auch noch Prügel dabei. Wir können also nicht immer bemuttern und sagen, ja, du bist ja auch ein armer Junge und du bist ja auch ein armes Mädchen. Keiner hat es so schwer wie du. Nein, Geschwister, wir sind errettete Gotteskinder. Und wir müssen lernen, unseren Mann zu stehen, da, wo Gott uns hingestellt hat. Und wir können nicht immer jammern, sondern wir brauchen dieses stabile Leben in Gott wie Hiob. Und der Hiob, wie gesagt, das war vor dem Alten Testament nicht nach Golgatha, nicht nach diesem unfassbaren, wunderbaren Erlösungswerk, wo der Herr uns frei gemacht hat. Da, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, Geschwister. Die Sünde kann uns nicht mehr packen. Ich denke, der Kolosserbrief, der sagt, wir haben das Kleid der Sünde, des Fleisches abgelegt. So in dieser Art steht das, ich glaube im zweiten Kapitel. Und das ist geschehen, als wir uns haben taufen lassen, Geschwister. Und dann haben wir das Kleid der Gerechtigkeit angezogen, das ist das Hochzeitskleid. Und wir müssen eben gucken, jeder von uns, ob ich jetzt 50 Jahre gläubig bin oder 10 oder 2 Tage, das spielt keine Rolle, das Kleid darf nicht beschmutzt werden. Aber bei alledem sehen wir hier, wir kommen da alleine nicht durch. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns führt, der uns lenkt, der uns leitet, der uns hilft, der uns wach hält, der uns bewahrt, der uns nach Golgatha führt, der uns immer wieder nach Golgatha führt. Paulus sagt, ich will gar nichts anderes wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und das ist das, was der Heilige Geist macht. Er führt uns immer nach Golgatha, in dieses Erlösungswerk. Da führt er uns immer hin. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit Christus begraben. Ich bin mit Christus auferstanden. Der Feind hat kein Anrecht, nicht außen, nicht innen. Und das kann ich leben als Gotteskind. Und nicht nur Hiob, sondern alle Gotteskinder. Denn der Geist ist ausgegossen über alles Fleisch, Geschwister. Es gibt da keine Rangordnung. Ob männlich oder weiblich, das spielt überhaupt keine Rolle. In dieser Sache spielt das gar keine Rolle. Und dann möchte der uns Gnade schenken. Und dieser Verleumder, der heißt deshalb Verleumder, weil er mich als Sünder hinstellt, obschon ich in Christus Jesus geheiligt und rein bin und sündlos bin. Auch wenn ich einen Fehler mache, denn das Blut Jesu Christi hat ein für alle Mal die Macht und er hat uns freigekauft. Für immer, für ewig. Und deshalb heißt er Verleumder. Das war mir vorher auch nicht klar. Aber das ist mir jetzt klar, warum er Verleumder heißt. Weil er das erlöst. Und Geschwister, ich habe oft schon gesagt von dieser Stelle, das, was der Feind will, er will das Erlösungswerk antasten. Er will das Erlösungswerk beschädigen. Er will das Erlösungswerk ungültig machen. Er will das in irgendeiner Weise immer wieder, geht es um das Erlösungswerk. Weil das ist das Höchste, das Herrlichste und Wunderbarste, was Gott überhaupt jemals gemacht hat und in Ewigkeit machen wird. Christus am Kreuz. Und er ist unser hoher Priester und vertritt uns. Und deshalb stellt er den Verleumder als Lügner dar. Weil er sagt, das ist mein Leib. Und der Leib Christi ist heilig. So ist es. Der Leib Christi ist heilig. Er wird nie unheilig. Solange ich ein Glied am Leib Jesu Christi bin, bin ich heilig. Niemand kann das verhindern. Niemand. Dein Teufel kann niemand. Und der Vater kennt das an. Warum kennt er das an? Weil das Erlösungswerk vollkommen ist. Deshalb hat er ja auch den Herrn Jesus auferweckt von den Toten. Sonst hätte er es nicht gemacht. Der wäre im Tod geblieben. Ja, Geschwister. Das Erlösungswerk musste vollkommen abgeschlossen werden. Sonst hätten wir nie eine Chance gehabt. Das wäre unmöglich. Aber nun ist es möglich. Nun haben wir es erfasst. Nun haben wir es genommen. Und nun werden wir in die Vollkommenheit hineingeführt. Und da hilft uns der Heilige Geist auf wunderbare Weise. Und deshalb möchte ich meinen Mund halten und meine Zunge dahin bewegen, dass sie Frieden verkündet. Und nicht dummes Zeug. Ihr seht also, das ist meine persönliche Überzeugung, der ist noch zuständig da am Thron Gottes. Der ist noch nicht rausgeschmissen. Denn ich glaube nicht, dass das, was da an der Offenbarung 12 steht, dass es heute oder irgendwann stattgefunden hat. Das wird stattfinden, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist. Sonst kann er nämlich überhaupt gar nicht auf diese Erde herunterkommen. So ist das. So wie der Heilige Geist vorher nicht kommen konnte, bevor Jesus Christus nicht verherrlicht war. Weil er hätte ja gar nicht in uns kommen können. Er brauchte eine Wohnstätte. Der Heilige Geist braucht immer eine Wohnstätte, Geschwister. Und auch der Heilige Geist Gottes. Und das ist die Gemeinde. Und so ist es auch mit dem Verleumder. Dann, wenn er kommt, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist, und wenn der Geist von Pfingsten mit der Gemeinde in den Himmel gegangen ist, dann wird er hier sein Werk tun. Und wehe den Menschen. Wehe den Menschen. Und dann wird er gebunden werden, Geschwister. Er wird in den Tartaros kommen. Das ist der unterste Ort des Hades. Da wird er gebunden. Für 1000 Jahre. Der unterste Ort des Totenreiches. Das Totenreich hat verschiedene Ebenen. Und der allerunterste Ort, wo niemand rauskommen kann, es sei denn, Gott lässt es zu, ist der Tartaros. Und das alles wird eines Tages in den Feuersee kommen. Und deshalb, ein Gotteskind, das die Erde verlässt, kann nur nach oben gehen. Niemals ins Totenreich. Denn da ist das Erlösungswerk Christi so stark, so wunderbar, so vollkommen, dass wir beim Vater sein werden, dass wir bei Christus sein werden. Das sind alles wunderbare Geheimnisse, Geschwister, aber wir möchten wachsam sein. Wir möchten dem Feind keinen Raum geben, Amen. Und wie wir sagen im Volksmund, keine Schnitte geben. Nicht außen und nicht innen. Selbst in unseren Gedanken möchten wir mit dem Blut Jesu Christi alles unter den Gehorsam bringen.